Ich habe das Gefühl, je stärker und je bollhaftiger die Feinde von Donald Trump sind, umso stärker wird er. Er braucht sie nur berühren und er wird stark. Das ist wie so ein Superheld, so ein Unangenehmer, also einer von den Negativschurken. Der ist unbesiegbar. Oder, Herr Lochthofen? Guten Morgen.
Eine schöne Woche und unseren Zuhörern auch. Nein, das Wochenende war und die Woche war für Donald Trump nicht optimal. Im Augenblick läuft es überhaupt ziemlich schlecht. Also ich glaube nicht, dass da so ein Mythos schon begründet worden ist. Schauen Sie, der hat einen großen Aufschlag geplant gehabt, erste große Wahlkampfrede wieder. In schweren Zeiten, völlig unsinnig, also den Leuten, die da hinkamen, wurde ja schriftlich abverlangt, dass sie Donald Trump nicht verklagen, wenn sie von Corona angesteckt werden. Die saßen dann ja auch dicht beisammen, ohne Masken, ohne nichts. Also das ist unsinnig. Und dann die netten jungen Leute, die ja im Internet jede Menge Plätze besetzt hatten, Tausende wohl offensichtlich, und dann nicht hingegangen sind, der hat vor leeren Rängen gesprochen. Das hat den Masters geärgert, das haben sie im Gesicht angesehen, als der zurückkehrt dann ins Weiße Haus. Also insofern, so einfach läuft das nicht. Und dann schauen Sie, der Bolton, einer dieser Übeltäter, der ihn beraten hat, mit dem er sich überworfen hat, der erzählt nur, dass Donald Trump selbst den Chinesen angepumpt hat, um im Wahlkampf Wahlkampfunterstützung zu bekommen. Das in einem Land, das er seit doch langer Zeit verfolgt und ständig ins Unrecht stellt. Also das zeigt einfach, dass der Mann wirr ist, dass er natürlich eine wirre Anhängerschaft hat. Das zeigt ungefähr auch uns, wie viel es sehr geistig schwach in der Gesellschaft gibt, ja, wie groß dieser Anteil ist. In Amerika haben sie die Wahl entschieden, aber das Ganze ist noch nicht gelaufen. Also da ist er wirklich im Augenblick sehr nervös und wir schauen mal, wie das weitergeht.
Kommen wir mal nach Deutschland. Der Gegenentwurf ist ja Philipp Amthor, obwohl das ja eigentlich immer wahrscheinlich so ein cleveres Bürschchen ist. Der versteckt sich hinter seiner Naivität. Ist er clever oder ist er falsch beraten oder was ist mit diesem Typen? Oder ist er die ideale Projektionsfläche für eine Sache, die in der Politik ganz normal ist?
Naja, ich sag mal, er ist schlecht beraten gewesen. Offensichtlich haben sie ihn überhaupt nicht richtig wirklich im Auge gehabt, denn es war ja nicht zu übersehen. Vor allem der konservative Teil der Union, CDU, hat in ihm sozusagen ein Talent gesehen und er ist in Shows platziert worden, er ist viel aufgetreten. Er hat im Übrigen bemerkenswert im Bundestag auch der AfD eins zwischen die Hörner gegeben. Also insofern sage ich mal, er hat Talent, er hat einiges mitgebracht. Er sieht natürlich so aus wie sein eigener Großvater, ein bisschen, sagen wir, mit diesen überkorrekten, aus den 50er Jahren stammenden Outfit. Das hat vielleicht auch vielen gerade am konservativen Flügel der CDU gefallen. Aber wie das so ist, der kleine Junge kommt aus der pommerschen Pampa, der wollte auch bei den Großen mitspielen und hat natürlich gesehen, wie die alle da auch nebenbei irgendwo entweder aus eigenem Aufkommen oder irgendwie auf andere Weise unterwegs waren. Insofern war es natürlich sehr verlockend, dass er da eingesprungen ist auf die Dinge. Schäuble hat ja jetzt ihn sogar rehabilitiert und sagt, er kann eigentlich gar nicht erkennen, was da so falsch gelaufen ist. Sei jetzt mal, diese Auftritte in St. Moritz und so weiter, die waren schon, sagen wir, ein bisschen klebrig. Zumal die Firma, für die er sich da einsetzt, ja auch eine windige Veranstaltung zu sein scheint. Also das ist einfach alles nicht richtig geprüft worden. Interessant ist, dass möglicherweise dieser Lobbyregister letztendlich ins Gespräch kommt und man kann nur hoffen, dass so eine Krise mit dazu beiträgt, dass da einfach Ordnung und mehr Sauberkeit und Transparenz reinkommt. Insofern müssen wir dann vielleicht sogar Herr Amthor noch dankbar sein am Ende.
Für Ordnung und Sauberkeit ist sicher auch der Kalbitz, für Transparenz nicht so, aber der ist jetzt möglicherweise stärker als gedacht. Also der Flügel ist doppelflügelig. Die AfD ist in einer Zerreißprobe oder ist er eher in einer Metamorphose?
Naja, erstens, also für Ordnung und Sauberkeit würde ich Herrn Kalbitz nicht heranziehen, weil das eine ganz spezielle Art und Weise von Ordnung ist, wie wir sie aus der Geschichte in Deutschland kennen, die dann am Ende viele Menschen das Leben kosten kann. Also insofern muss man bei den Rechtsaußen, Rechtsradikalen, Rechtsextremisten aufpassen, was man ihnen sozusagen auch zu billig. Ja, die Zerreißprobe läuft, wobei eben der zerknirschte Meuthen zeigt ja auch, dass es nicht ganz die Rechnung so aufgeht, wie er sich's dachte. Man wundert sich, wie das geht, dass eine Frau von Storch, die ja auch eine ziemlich wirre Veranstaltung abliefert, dass die zu Meuthen steht. Andere, wie dieser alte, giftige Mann Gauland, die stehen mehr zu Rechtsextremen. Die Häutung findet in der Partei statt, da ist der Meuthen und sein Vorgehen nur ein Katalysator. Und ich bleibe bei der Analyse: in jeder anderen Partei in diesem Land, die in einem Landtag oder in einem im Bundestag sitzt, wäre nur der Hauch des Verdachtes, dass ein Mitglied bei den Rechtsextremen mit dabei wäre, hätte das zur Folge, dass man den rausschmeißt oder er gehen muss. In der AfD ist das sozusagen ein Karriereschub, der möglich ist. Man ändert sogar die Statute, damit der Mann bleiben kann. Das heißt, es ist nur eine klare Bestätigung mehr. Es ist eine rechtsextreme Partei mit Rechtsextremisten. Thüringen ist da führend mit, Brandenburg ist mit dabei, die Ostverbände insgesamt Rechtsextreme, deswegen auch dieses Verhalten von Herrn Gauland, der eigentlich von der CDU kommt. In der Summe trägt das zur Klarheit bei und ich vermute mal, am Ende werden wir eine gleiche Entwicklung haben, wie wir sie bei Lucke oder bei der Frau Petri haben, dass Herr Meuthen da auf Dauer nicht bestehen kann.
Nicht nur diese Partei, die AfD, diskreditiert die Errungenschaft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Staatsfunk, was ja infam ist eigentlich, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Staatsfunk zu bezeichnen. Da bleibt aber immer irgendwas hängen. Dabei ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja eigentlich ein Pfund, mit dem man buchen könnte in diesen Zeiten. Jetzt ist die Gebührenerhöhung, die ja seit 10 Jahren, es gab sogar eine Senkung, nicht mehr erfolgt ist, die ja auch schon fast durch war, in Frage gestellt. Da geht es wahrscheinlich nicht um 86 Cent, sondern eher ums Prinzip?
Ja, es geht um eine Ersatzdiskussion. Also es ist der Versuch natürlich in der Gesellschaft alles, was vernünftig funktioniert und dafür steht eben halt die Partei AfD sehr stark, wieder zu zerstören. Das heißt, gerade jetzt in der Corona-Zeit gab es viele Informationen im Öffentlich-Rechtlichen. Die Menschen haben wieder Tagesschau stärker geschaut und die haben auch die entsprechenden Berichte geschaut. Das mag von der Dosis her ordentlich gewesen sein, verträgt nicht jeder. Aber man konnte sich sehr vernünftig an dieser Stelle informieren und zeigt, dass die Mischung des Journalismus, die wir haben, also die Öffentlich-Rechtlichen mit einem starken Auftrag, Information, natürlich auch Unterhaltung, das gehört mit dazu. Und auch Sport, das gehört auch mit dazu, auch wenn nicht jeder Fußballfan ist oder Biathlon mag. Aber in der Summe ist es, repräsentiert es ja doch die Gesellschaft, dass das gut funktioniert hat. Und wer eine Verblödung will, wie in Amerika, wo wir auch die Resultate sehen, dass die Leute sehr schlecht informiert sind und tatsächlich über Internetblasen sich bilden, die zum Teil krude Theorien verbreiten, ist ja auch bei uns auf dem Vormarsch. Wer das will, das heißt politisch will, eine Verblödung der Leute, der versucht dann eben halt den öffentlich-rechtlichen Bereich der Medienlandschaft zu beschneiden, zu dezimieren, zu verändern. Da hat sich was an den Gewohnheiten geändert. Es schauen nicht alle, die es fernsehen, weil sie auch zum Teil von der Bildung her da gar nicht mitkommen, weil das auch sehr anstrengend sein kann, vernünftige Informationen aufzunehmen. Aber in der Summe, dass die Gesellschaft in Deutschland gut informiert ist, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Und ich kann mich nur, also es kann wundern, wie die Ostdeutschen da sich einlullen lassen, wo das Westfernsehen für sie über 40 Jahre lang der einzige Blick in die freie Welt gewesen ist. Ich kenne das von Russland, wo man diesen Blick nicht hatte, wie desinformiert bis auf den heutigen Tag die Leute groß geworden sind. Also das heißt, wir haben eine Situation, die sehr gut ist und deswegen versuchen ja auch alle die Leute in irgendeiner Art und Weise an den öffentlichen Rundfunk heranzukommen, um wie gesagt diese Verblödung der Leute voranzutreiben, um nachher natürlich ein einfaches politisches Spiel zu haben. Trifft ja in ganz letzter Konsequenz ja auch selbst einen Sender wie Radio Frei. Sie leben auch davon, dass ein Teil der Mittel, die auf diese Weise durch die Beiträge da reinkommen, auch auf sie mitverteilt wird. Das heißt, auch spezielle Gruppen damit angesprochen werden können. All das wird in Frage gestellt aus vordergründigen politischen Erwägungen heraus. Und wenn zum Beispiel Sachsen-Anhalt heraussticht an dieser Stelle in der destruktiven Art und ein Minister das in besonderer Weise betreibt, heißt es dann, dass der Osten das macht. Das ist ein Mann aus dem Westen, der zugewandert ist, der gar keine Kultur und Beziehung hat zu unserem schönen Westfernsehen, was wir mal hatten.
Randale in Stuttgart, wenn man so hört, Randale, das ist ja immer gleich negativ besetzt. Wo ist denn die Grenze zwischen Protest, vielleicht auch mal etwas echauffierterem Protest und Randalen?
Naja, wenn Sie die Bilder gesehen haben, das ist schon extrem gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie mal in der Innenstadt von Stuttgart waren. Da sind das genau die Stellen, die man kennt, die da zertrümmert worden sind. Da sind die Leute ins Schnellimbiss-Restaurant rein, haben die Kasse rausgerissen und mitgenommen. Also das ist schon nicht einfach nur jetzt mal eine kleine Rangelei am Rande irgendeines Events. Die Polizei hat ja zu tun gehabt, irgendwie das zu identifizieren. Man vermutet ja immer erstmal rechts oder links oder wer auch immer das macht. Das war alles nicht der Fall. Also eine Event- und Party-Szene. Das heißt, die Leute wollen Amüsement haben. Durch Corona ist da wenig möglich gewesen. Jetzt staut sich das auf und explodiert in einer Situation, wo aber auch gleich 200, 300, 500 Leute zusammenkommen und gewaltbereit sind. Das ist eine Entwicklung, die in der Gesellschaft insgesamt zu beobachten ist und wir werden sie auch nur gemeinsam, nicht nur die Polizei, auch meistern können. Die Justiz spielt da auch eine große Rolle. Schauen Sie, ich gehe jetzt mal von diesen Krawallen weg nach Thüringen. Ich glaube, in Ihrer schönen Heimatstadt gab es mal eine interessante Meldung bei einem Feuer, wo die Polizei, wo die Feuerwehr im Einsatz war, sind Leute dahergegangen und haben den Hydranten abgedreht. Also das Wasser weggedreht. Oder Leute, wenn ein Unfall passiert ist, umringen das ganze Film, filmen sich mit Selfies vor einem Unfall, da liegen die Leute zum Teil tot auf der Straße. Das wird als Event wahrgenommen und wenn die Polizei und die Hilfskräfte kommen, dann werden die bepöbelt und sogar noch kommt zu Übergriffen auf die Leute. Das heißt, es gibt eine Entwicklung in einem Teil der Gesellschaft, junge Männer alkoholisiert, das ist eindeutig festgemacht, die einfach Normen nicht mehr kennen oder nicht mehr akzeptieren und auf diese Art und Weise natürlich dann, auch wenn sie dann zuhauf auftreten, dann aggressiv auch reagieren. Das muss man natürlich auf allen Ebenen versuchen, auch mit kreativen Mitteln zu beenden. Ich erinnere mal an die DDR, die war auch mal aufgeschreckt, weil die Fußballszene, die Hooligans auch dort zugenommen hatte. Und hier in Erfurt, wenn ich mich recht entsinne, hat man einfach gemacht, wenn man die Jungs mal festgesetzt hat, hat man die hingesetzt. Bei der Polizei hatte ihn ein Duden auf den Platz gelegt und hat gesagt, so Junge, jetzt nimm mal eine Feder in die Hand und schreib mal auf einer Seite auf, warum du das gemacht hast. Das war natürlich für die meisten mit ihrem geistigen Hintergrund sehr, sehr schwer, kam der Folter nahe, der ganze Vorgehen. Aber führte dazu, dass man nicht unbedingt von der Polizei an der Stelle mal festgehalten werden wollte. Ich will nur sagen, neben verschärften Gesetzen gibt es auch immer einen Spielraum für Polizei, Justiz, präventiv, aber auch direkt unterschiedlich auf die Leute einzuwirken, damit die einfach abgeschreckt werden. Allein die Gesetze werden es nicht tun.
Herr Lochthofen, zum Schluss jetzt nicht so viel Destruktion, mal was Positives. Wir gehen nochmal nach Erfurt. Wir haben selten über Erfurt geredet. Karstadt bleibt und Nettelbeck geht und diese Diskussion um das Nettelbeck-Ufer ist ja ein schönes Beispiel, dass ein politischer Dialog, eine politische Bildung per se ist und Stadtgesellschaft und Gesellschaft auch konstruktiv streiten kann. Würden Sie das so sagen?
Ja, das ist erstmal vernünftig, wenngleich ich mit Befremden feststelle, was da sozusagen für eine Verbitterung und wie unversöhnlich man miteinander umgeht. Abgesehen davon, dass ich immer davon ausgegangen bin, dass Nettelbeck mehr oder weniger eingeborenen Slang ist und irgendein Begriff aus dem Alten heraus. Ich wusste gar nicht, dass das ein Mann war. Aber durch die Diskussion hat man natürlich auch ein bisschen Bildung dazu bekommen. Dass das ein mittelprächtiger Mann seiner Zeit gewesen ist. An der einen Seite hat er Heldentaten wohl irgendwo in Kolberg verbracht. Auf der anderen Seite hat er sich wohl am Sklavenhandel beteiligt. Nun sage ich mal, wir müssen sehr, sehr aufpassen, die Geschichte aus heutiger Sicht umzuschreiben nach den Normen, die wir heute kennen. Ich muss ja sagen, ein Mann wie Napoleon, der in Frankreich immer noch verehrt wird, ist ein Massenmörder im Prinzip gewesen. Das heißt also jetzt, die Geschichte ganz anders zu sehen, ist, sagen wir mal, aus meiner Sicht eine fahrlässige Entwicklung, abgesehen, dass das Nettelbeck-Ufer lang genug ist, dass man auch zwei Namen draus machen kann an einer bestimmten Stelle, hätte ich auch kein Problem damit. Aber auf die Spitze das zu treiben, würde ich nicht. Denn neben den bekannten Schurken der Geschichte, die auch anerkannte Schurken der Geschichte ist, gibt es natürlich einen Haufen Leute, die sehr unvollkommen sind und in ihrer Zeit gelebt haben. Und da die Denkmäler zu stürzen, ich würde sagen, aufpassen. Einfaches Beispiel, Luther war ein Antisemit. Und es sind seine Schriften ja bekannt, in denen er historisch, nachdem er mitbekommen hat, dass seine Bekehrungsversuche bei den Jüdischgläubigen nicht so gut ankommen, wollte er dann die Häuser anbrennen. Wenn wir jetzt anfangen, vor der Kaufmännerkirche das Luther-Denkmal abzureißen und alle Plätze und Kirchen, die nach Luther benannt sind, umzubenennen, es ist Unsinn. Das heißt, der Mann hat vieles und Richtiges getan zu seiner Zeit, aber er war auch in seiner Zeit behaftet. Er glaubte an Geister und glaubte auch an Hexen. Und wer an Hexen glaubt, weiß, was man damit gemacht hat damals. Ja. Das heißt also, wenn wir das alles bis zu diesem Punkt treiben, dann wird nichts mehr von der Geschichte übrig bleiben. Und wir werden uns als moralisch starke, geschichtslose Wesen fühlen. Ich glaube, das Nettelbeck-Ufer-Projekt und die Diskussion ist ein schönes Beispiel dafür, wenn man vernünftig miteinander umgehen und sagt, okay, es gibt einen guten Grund, da noch jemanden vielleicht ein Stückchen Straße zu geben. Der Rest bleibt, weil es einfach ein Stück Geschichte, Stadtgeschichte ist und alle diese Gegend halt unter diesem Namen kennen. Und da der Mann, wie gesagt, nun nicht in besonderer Weise grausam aufgefallen ist oder was auch immer wir heute erfahren, dann sollte man ihn auch in Ruhe lassen.
Sagt Sergei Lochthofen. Reaktion an redaktion@radio-frei.de, wenn ihr dazu was sagen wollt. redaktion@radio-frei.de. Herr Lochthofen, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Bis nächste Woche. Bis dahin eine gute Zeit.
Ich würde mich freuen.
Bis dann. Tschüss.